Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pflegedialog-Podcasts. Was macht denn den Pflegeberuf so besonders? Und warum lohnt sich eine Ausbildung gerade jetzt mehr denn je? In dieser Folge spreche ich mit Holger über die oft unterschätzten Vorteile der Pflegeausbildung. Echte Perspektiven, Sinn, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten ohne Ende. Egal, ob du gerade vor der Berufswahl stehst oder jemanden kennst, der sich beruflich orientiert, diese Folge könnte ein echter Gewinn sein. Du erfährst, welche Eigenschaften du mitbringen solltest, warum Pflege mehr ist als nur ein Job und wie KI das Berufsbild vielleicht verändert, aber ganz sicher nicht ersetzt. Höre rein, es lohnt sich.
Willkommen beim Pflegedialog-Podcast, deinem neuen Begleiter für alle, die die Pflegebranche hautnah erleben und mitgestalten möchten. Deine Gastgeber Holger Ohm, Lehrer für Pflegeberufe und Pflegeexperte, und Christian Karl, Inhaber einer Consulting-Agentur, nehmen dich mit auf eine Reise durch die komplexe und sich ständig verändernde Welt der Pflege. Ob du selbst in der Pflege arbeitest, einen Angehörigen betreust oder einfach nur an den aktuellen Entwicklungen dieser wichtigen Branche interessiert bist, hier bist du richtig. Nun geht's los mit der Folge. Viel Spaß dabei.
Hallo Holger.
Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer.
Hallo liebe Zuhörer, heute wollen wir uns mal mit dem Thema der Ausbildung beschäftigen und nicht nur die Inhalte oder die gesetzlichen Grundlagen, da haben wir ja schon einige Podcast-Folgen zu gemacht, sondern wir wollen heute mal über die Attraktivität sprechen, weil wir sagen, natürlich ist unser Podcast auch für Schüler und Schülerinnen interessant, die sich vielleicht einfach gerade noch nicht genau bewusst sind, was möchte ich denn machen, wenn ich meine Schule abgeschlossen habe, möchte ich studieren gehen, möchte ich im Handwerk, in der Industrie oder eben auch ins Gesundheitswesen meine Ausbildung beginnen. Und wir haben gesagt, okay, lass uns doch da mal drüber sprechen, was sind denn eigentlich wirklich die Kernfakten von dem Ausbildung, was müssen die Schülerinnen und Schüler einfach auch wissen, wenn sie sich für den Ausbildungsberuf der Pflegefachmann, Pflegefachfrau interessieren und was ist denn eigentlich so toll an diesem Beruf? Und Holger, du hast vor Jahrzehnten selbst die Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Das heißt, du bist die Ausbildung durchlaufen, ja, eine etwas andere Ausbildung, aber du bist jetzt natürlich auch schon seit Jahrzehnten als Dozent unterwegs und eben auch in der Praxisanleiterausbildung und so weiter. Das heißt, du hast da schon auch einige Insights, die Schüler und Schülerinnen einfach interessieren könnten, wenn sie vor der Berufswahl stehen. Und deswegen lass uns mal reinstarten.
Ja, Christian, was sollen wir von dieser Folge machen? Weil immer wieder höre ich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die negativen Seiten des Berufes, Schichtdienste und so weiter, das Einkommen jetzt mittlerweile anders, aber früher ein geringes Einkommen und so weiter. Aber die ganz vielen Vorteile des Pflegeberufes, die werden ganz selten erwähnt. Und da finde ich toll, dass ich die Gelegenheit habe, auch mal anzusprechen, was eigentlich das Interessante, Schöne am Pflegeberuf ist.
Klar, absolut. Deshalb die Frage, was ist denn so schön am Pflegeberuf?
Ich sage mal, erstmal in der generalisierten Pflegeausbildung kriege ich einen Einblick in viele Bereiche, in die Kinderkrankenpflege, in die Psychiatrie, Gerontopsychiatrie, in die Akutmedizin, in die Langzeitpflege. Ich kriege einen Einblick in alle Bereiche, in denen Pflegekräfte benötigt werden. Das ist schon mal eine tolle Basis. Welcher Beruf hat so vielseitige Sichtmöglichkeiten? So, und dann habe ich die Möglichkeit, nach der Ausbildung zu entscheiden, in welchem Bereich möchte ich arbeiten und in welchem möchte ich vielleicht weiterlernen, mich weiterentwickeln. Es gibt in wenigen Berufen nur so viel unterschiedliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten wie im Pflegeberuf. Ich gehe mal auf Spezialisierung ein. Ich kann intensiv machen. Ich kann OP machen. Ich kann in der Jugendpsychiatrie arbeiten, in der Psychiatrie, kann dort jeweils eine Fachausbildung machen, unterschiedlicher Art und Dauer. Ich kann Zusatzqualifikationen wie Pain Nurse oder Palliative Care erwerben, wenn das etwas ist, was mich interessiert. Und ich kann Praxisanleitung machen, andere Schüler und neue Mitarbeiter im Boarding zu betreiben in meiner Einrichtung, in der ich arbeite. Ich kann in Leitungspositionen wechseln. Ich kann QM machen. Ich kann Hygiene machen. Ich kann PDL oder Einrichtungsleitung werden mit der Pflegeausbildung. Das ist ein wahnsinnig großes Entwicklungspotenzial. Und jetzt kommt für mich noch was ganz anderes dazu. Viele Menschen erlernen den Pflegeberuf, weil sie so, ich nenne das mal Helfersyndrom haben. Sie möchten anderen Menschen helfen. Wo, in welchem Beruf kriege ich so direkten Feedback? Das kriege ich nur im Pflegeberuf. Von den Bewohnern, von den Patienten. Das heißt, ich kann auch sehen die Früchte meiner Arbeit. Wenn ich am Fließband stehe und produziere ein Teil für ein Auto, dann sehe ich das Gesamtprodukt im Grunde genommen gar nicht, wie wichtig meine Arbeit ist. Hier in der Pflege, egal wo ich arbeite, sehe ich den Erfolg meiner Arbeit. Und wenn es nur die Zufriedenheit des 88-Jährigen ist, den ich nicht teilen kann, aber den ich auf seinem Lebensweg begleite und ein Dankeschön bekomme oder ein Lächeln. Das heißt also, für die Leute, die so einen Input von außen brauchen für ihre eigene Bestätigung, ist der Pflegeberuf ideal geeignet, Christian.
Ja, und tatsächlich, jetzt wo du auch sagst, ne, du hast ja das Beispiel des Bandarbeiters angebracht. Ich habe natürlich nicht nur eine sehr, sehr gute Aufstiegsmöglichkeit, ne, die du schon aufgezählt hast, sondern es ist auch ein Beruf, der zukunftsweisend ist. Wir haben ja seit Corona natürlich festgestellt, hey, es ist systemrelevant, wurde ja häufig auch erwähnt. Aber was dazu kommt ist, ja, du weißt, ich bin im Thema KI, gerade auch was die Entwicklung einzelner KIs anbetrifft, sehr gut auf dem Stand. Und es ist ja tatsächlich so, und dann brauchen wir uns alle nichts vormachen, das Thema künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft verändern in vielen Bereichen, vor allem aber auch die Arbeitswelt. Es hat schon begonnen, die Arbeitswelt zu verändern, aber es wird in den nächsten 5 Jahren massive Änderungen geben und auch ganze Branchen abschaffen. Ja, es gibt zum Beispiel neue Entwicklungen im Bereich Robotik, wo tatsächlich Reinigungsroboter, die humanoid sind, produziert werden können, auch im Handwerk, vor allem aber eben auch in der industriellen Fertigung, arbeiten sehr viele Firmen schon mit Robotern, aber eben noch nicht mit humanoiden Robotern. Wenn die eingeführt werden, wird es für die Bandarbeiter, die am Fließband arbeiten, natürlich sehr eng, was letztlich die Spezialisierung und den Arbeitsplatz anbetrifft. Und
richtig.
Wenn wir ehrlich sind, klar gibt es in China schon die ein oder anderen Projekte, wo auch Roboter pflegen, aber in unserer gesellschaftlichen Norm, sage ich jetzt mal, ist es erstmal die nächsten Jahre eben einfach nicht denkbar, dass humanoide Roboter das Pflegen von Menschen übernehmen. Das ist das, also das, diese Vorstellung ist in unserem Gesellschaftsbereich einfach nicht denkbar, wie es jetzt zum Beispiel in China der Fall ist. Aber es könnte natürlich viele negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Pflegemitarbeiter beeinflussen, indem man einfach Hilfen hat bei der Lagerung und so weiter. Ja, so. Das heißt, der Beruf wird nochmal etwas erträglicher, was auch die körperliche Belastung anbetrifft. Und ich habe halt eine, wenn man so will, auch aufgrund des Fachkräftemangels eigentlich eine Arbeitsplatzsicherheit, die ich kaum in einer anderen Branche so haben werde. Weil zum Beispiel wird KI auch das Thema Wissensarbeiter, also Büroangestellte, Verwaltungsangestellte, vor großen Veränderungen, die werden vor großen Veränderungen stehen, weil KI große Teile einfach übersetzen kann. Das ganze Thema Steuerverwaltung, das Thema Rechtsanwalts, Fachangestellte etc. pp., das sind alles Punkte, die sehr, sehr schnell, werden wir merken, sich verändern werden oder auch alles, was im Bereich Personal und so weiter ist, im Büro, in der Verwaltung, wird KI einfach Jobabbau zur Folge haben. Das ist einfach ganz klar, wenn man sich das anschaut. Und das sehe ich eben im Thema Pflege, Betreuung, Sozialdienste und so weiter eben nicht. So, das heißt, wenn ich mich für einen Beruf in diesem Bereich entscheide, ja, dann entscheide ich mich auch auf die nächsten Jahre auf jeden Fall einen sicheren Arbeitsplatz zu haben.
Aber nicht nur sicher, sondern auch abwechslungsreich. Der Fließbandarbeiter macht immer stupide 8 Stunden am Tag dieselbe Arbeit. In der Pflege, das ist wirklich nicht wie täglich grüßt das Murmeltier am Fließband, sondern da ist jeden Tag andere Situation. Die Menschen haben andere Probleme. Es gibt andere Aufgaben. Kurzfristig muss was geändert werden und so weiter. Das hält einen ja auch fit und abwechslungsreich. Da wird man auch gefordert. Und viele Menschen haben das Gefühl, wenn sie so eine stupide Arbeit machen, ja, langweilig, gehen nicht gern zur Arbeit, aber ich muss ja, um Geld zu verdienen. Hier habe ich wirklich so eine abwechslungsreiche Arbeit wie in keinem anderen Job.
Ja, das kann ich aus deiner Perspektive verstehen, aber es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, die genauso abwechslungsreich sind, die jetzt vielleicht nichts Grundlegendes mit Menschen zu tun haben, sondern vielleicht andere Bereiche. Da gibt es schon, na, Lehrer haben auch viel mit Menschen zu tun und müssen sich auch viel anpassen und so, ne? Also ich glaube, es gibt schon auch noch Bereiche, die, wo das so ist, aber du hast schon recht, es ist schon ein Bereich, der vor allem sinnstiftend ist. Aber lass uns mal darüber sprechen, wenn das jetzt ein Schüler und eine Schülerin hört, dann ist es für die ja, die haben Biologie, Chemie, Mathematik und so weiter alles in ihren Hauptfächern. Und jetzt fragen sie sich natürlich, naja, ich traue mir das vielleicht auch nicht zu, was muss ich denn eigentlich irgendwie mitbringen, damit für mich die Ausbildung auch erfolgreich abschließt. Ist, ne? Weil ich will ja jetzt in der Ausbildung beginnen, damit ich irgendwie in 2 Jahren sage, ach Mist, das hat nicht geklappt. Also da ist ja auch häufig so ein bisschen Zutrauen Thema, ja, Zuversicht. Was müssen denn Schüler, Schülerinnen deiner Meinung nach mitbringen, damit sie einfach in diesem Beruf auch eine Erfüllung finden können?
Erstmal grundsätzlich eine Empathie anderen Menschen gegenüber. Vorbehaltlos möchte ich das sogar sagen mit dem Wort Vorbehalt.
Kannst du mal klar sagen, was du damit meinst, weil viele Schüler vielleicht mit dem Wort Empathie noch nicht so viel anfangen können, dass du vielleicht einfach ganz genau erklärst, was meinst du, wenn du sagst, Empathie vorbehaltlos?
Meine ich damit, dass ich jeden Menschen gleich positiv angehe, ihn annehme, wie er ist und nicht versuche, ihn zu ändern. Sondern wenn der Grante Huber jedes Mal, wenn ich guten Morgen sage, sagt, nein, dann akzeptiere ich das einfach so. Und nicht einfach, da gehe ich nicht mehr hin oder das ist, tut mir weh und jetzt fange ich an zu wann. Ne? Also da muss ich einfach wirklich ganz offen sein und jeden Menschen nehmen, wie er ist. Das mache ich doch mit meinen Teilnehmern an Fortbildung genauso. Ich habe jetzt eine Schulung gehabt, Kommunikation, da habe ich jemanden gehabt, der 4 Wochen in Deutschland ist, aus Algerien. Der spricht ein bisschen Deutsch, ja, und nimm mich vorbehaltlos an, habe ihn versucht einzubeziehen, angesprochen und habe nicht gesagt, ach, den brauche ich gar nicht fragen, der kann das eh nicht beantworten, sondern ich habe ihn einfach versucht einzubinden, das hat super geklappt. Er hat natürlich etwas länger für Antworten gebraucht, na und, die Zeit habe ich ihm gegeben. Ne? Da ist man nicht mit Vorbehalt los. Dass meine Erwartungshaltung erstmal eine ganz andere ist, dass ich nicht erwarte, der freut sich, wenn ich komme und macht alles mit, lässt sich das geduldig gefallen. Nein, dass ich einfach respektiere, wie der andere Mensch denkt, spricht, sich verhält. Das ist so für mich diese vorbehaltlose Empathie, die ich haben muss.
Okay, vielen Dank. Ich finde, das war nochmal wichtig, weil wir, wenn wir es ansprechen, müssen wir es einfach auch irgendwie definieren, damit Schüler und Schülerinnen auch sagen können, ja, das passt eigentlich zu mir. Ich bin eigentlich ein Mensch, der auch Menschen sozusagen an der Stelle so entgegentreten kann. Ne, so. Und was würdest du noch für Fähigkeiten, Stärken oder Schwächen sehen, die ein Schüler haben sollte, könnte, damit er gut sich da auch wohlfühlen kann. Also, weil wichtig ist ja, dass sich Menschen auch für den Ausbildungsberuf Pflegefachmann, Pflegefachfrau interessieren und entscheiden, weil sie das wirklich auch machen wollen. Ja, weil sie sagen, stimmt, es gibt mir was. Ja.
Dann, was ich haben muss, auf alle Fälle ist auch eine Offenheit gegenüber der Arbeit, die ich machen muss. Es gibt Tätigkeiten, die sind angenehm vielleicht für den einen. Und dann gibt es Tätigkeiten, die man irgendwie nicht so gern macht, die aber einfach zum Beruf dazugehören. Ich sage zum Beispiel mal Hilfe bei Ausscheidungen, wenn ich im Krankenhaus auf einer Intensivstation arbeite oder in einem Pflegeheim. Da gibt es manchmal auch Sachen, die vielleicht nicht so angenehm sind. Da darf ich keine Hemmschwellen haben.
Ja.
Ne, so nach Mr. Hoffen drauf hingehen und sagen, gut, der kann das nicht alleine, der braucht Hilfe beim Abputzen, dann übernehme ich das eben. Ne? Das sind so ganz wichtige Eigenschaften. Ich habe mal vor langen, langen Jahrzehnten in der Uni Göttingen eine Schülerin gehabt und da hatten wir einen Patienten mit einem Virus, wo es oben und unten dauernd rauskam. Ne? Und dann hatte eine Kollegin sie hingeschickt und sie kam zurück und sagte, ich kann das nicht. Ich falle um, weil auch der Geruch nicht so angenehm war. Habe ich gesagt, wir gehen zusammen hin. Hab das mit ihr zusammen gemacht. Erst hat sie gehalten nur und ich habe die Säuberung sozusagen durchgeführt, denn mit ihr das Bett neu bezogen, alles. Und dann kam das schon wieder und dann hat sie es selber gemacht, weil sie hat gemerkt, ich habe auch keine Vorbehalte gehabt und ich war der Stationsleitung. Ne? Also da Da braucht man natürlich auch als Schüler Vorbilder, die einem zeigen. Und was ich jetzt auch noch ganz wichtig finde, offen für Verantwortung muss derjenige sein, Verantwortung zu übernehmen.
Ja.
Verantwortung für Menschen.
Ist das als Schüler schon relevant, also in der Ausbildung? Okay, mach mal ein Beispiel. Mach mal.
Wenn ein Schüler jetzt ein paar Tage in einem Bereich arbeitet und wird dann losgeschickt, soll man alleine Bewohner oder Patienten versorgen, ob es Betten machen oder ähnliches. Verantwortung übernehmen heißt, ich muss erkennen, braucht da jemand Hilfe oder nicht. Die Leute sagen nicht, oh, mir geht's schlecht, helf mir mal, sondern ich muss das erkennen, die Krankenbeobachtung, Situationsbeurteilung.
Ja.
Und damit übernehme ich manchmal schon. Wenn ich jetzt nicht merke als Schüler, oh, der reagiert so komisch, was könnte das sein? Muss ich jemanden holen? Und ich mache es nicht. Und der hat gerade einen Schlaganfall erlitten.
Ja.
Das meine ich damit. Man hat ein hohes Maß auch an Verantwortung. Und das muss man
vorgeben. Sein. Man sollte verantwortungsbewusst sein.
Dass ich lieber einmal zu viel zur Praxisanleitung oder zur Fachkraft gehe und sage, Mensch, guck dir mal den Holder an, irgendwie gefällt er mir nicht. Wenn dann dreimal sagt, nee, das ist alles in Ordnung, ist das okay, dann darf ich aber beim vierten Mal nicht sagen, ach, das wird wieder in Ordnung sein, da finde mir was aus, dann muss ich wieder dienen können. Das ist auch verantwortungsbewusst sein.
Ja, habe ich verstanden.
Und das tut jetzt in den nächsten Jahren sich noch ausweiten nach der Ausbildung durch die neuen Qualifikationen und über meine ärztliche Assistenztätigkeiten, die ja immer mehr werden.
In der stationären Bereich.
Genau. Teilweise aber auch im ambulanten. Christian, es laufen viele Modellversuche, wo viele Sachen dann auch von ärztlichen Tätigkeiten an ambulante Pflegedienste abgegeben werden sollen. Sogar ein bisschen zum PKG-Schreiben und solchen Dingen.
Okay, aber da gibt es noch keine Gesetzgebung. Das heißt, sind Modellprojekte, aber da könnte was kommen.
Da wird was kommen. Also in Berlin ist ein Modellprojekt zu Ende gegangen vor einem Jahr und das Ergebnis war, dass die JKV jetzt versucht, da Abrechnungsmodalitäten zu finden, dass eine Quirkbestimmung vom Blut vom Pflegedienst gemacht wird, wie geregelt wird, dass der Pflegedienst auch so ein Gerät hat, die kosten ja auch Geld, diese mobilen, damit der Hausarzt nicht zur regelmäßigen Feststellung des Wertes immer ins Altenheim muss, weil wir immer weniger Ärzte haben, die dazu bereit sind. Und man hat festgestellt, dass wenn das nicht regelmäßig kontrolliert wird, dass der Wert sehr schwankend ist bis hin zum lebensgefährdenden Blutungsrisiko. Das muss enger kontrolliert werden bei den Leuten, die gewinnende Mittel bekommen, wie Marcumar oder andere. Und EKG-Schutzimpfungen, dass die übernommen werden, dass nicht mehr die Arzthelferinnen aus den Praxen kommen oder die Ärzte, sondern dass das die Fachkräfte in den Pflegeeinrichtungen machen. Da wird die große Modernität geprüft.
Klar, aber wichtig ist natürlich für Schüler, um dann nochmal drauf zurückzukommen, quasi Schüler, was sie mitbringen sollten, ist auch eine Bereitschaft zur Veränderung, weil sich tatsächlich da auch in den letzten Jahren und wie du es gerade angesprochen hast, also auch in der Zukunft noch immer einiges auch verändern wird, weil logischerweise sich ja im Bereich Forschung und Entwicklung einiges tut, ja, gerade im medizinischen Bereich, so dass man da auch immer eine Fortbildungsbereitschaft mitbringen muss, sich da auch anzupassen. Ne? So, wenn wir uns mal die Expertenstandards anschauen, die auch im regelmäßigen Turnus sozusagen evaluiert werden und auch nochmal angepasst werden. Und das sind ja alles Sachen, die ich als Mensch dann auch mitnehmen muss. Ich habe nicht meine Ausbildung und danach quasi arbeite ich mein Leben lang genau in diesem Bereich, sondern mein Job kann sich einfach innerhalb von wenigen Jahren sozusagen nochmal woanders hin entwickeln, in eine andere Spezialisierung.
Vollkommen richtig, Christian. Das heißt, es ist doch auch schön, wenn man immer mal Impulse von der Arbeit her bekommt. Man muss sich das auch schaffen sein.
Unfassbar, ja, absolut.
Das habe ich in meinen über 40 Berufsjahren ja jetzt, 45, 47 Jahre insgesamt, ne? Kann ich sagen, habe ich das ja dauernd gehabt. Ne? Und für mich war das positiv, weil es mich geistig auch gefordert hat. Ja. Wenn ich jetzt irgendwo in der Fabrik da 10 Jahre lang die Maschine bediene oder immer denselben Handgriff mache, irgendwann stumpft man ab. Und hier habe ich immer wieder neue Herausforderungen auch. Einmal vom Lernen, Wissenserweiterung, ne? Aber auch dann die Techniken ändern sich und so weiter. Und ich habe das.
Ja, und was ich immer bewundert habe und sehr, sehr positiv darauf geblickt habe, ist, dass auch Pflege grundsätzlich, ob das im Krankenhaus, ambulant oder stationären Bereich ist, immer egal in welcher Konstellation tatsächlich auch ein Team eine große Rolle spielt, ja. Also man hat ja viele Branchen, wo es wirklich so viele so Alleingänger gibt, ne? So, wo es auch wichtig ist, dass wir sozusagen da selbstständig alleine was tun, ja. Aber das nehme ich in der Pflege halt komplett anders wahr und das finde ich auch immer toll, weil natürlich gibt es Menschen, die sind in einer Gruppe einfach, fühlen sie sich wohler, ja, als quasi allein und wollen sich auch immer austauschen und kollegial sozusagen miteinander umgehen und das erlebe ich eben in der Pflegebranche nochmal intensiver, nenne ich es jetzt mal, als in anderen Branchen.
Es ist in fast allen Bereichen so. In der ambulanten Pflege ist es ein bisschen anders, wenn die da ihre Touren alleine fahren, aber die tauschen sich auch regelmäßig aus. Ne? Ob KI gestutzt, gibt es auch schon, aber auch, dass man sich zusammensetzt einmal die Woche und dann bestimmte Probleme bespricht oder wenn eine wichtige Information ist, kurz Kontakt mit den Kollegen aufnehmen. Also im Grunde genommen hast du vollkommen recht. Diese Teamarbeit, dann habe ich auch Experten im Team. Da kann ich fragen, wenn ich in einem Bereich Wundversorgung nicht so fit bin, dann habe ich jemanden, der da aber eine Zusatzqualifikation hat. Dann kann ich sagen, lieber Kollege oder Kollegin, sag mal, ich habe das und das. Kannst du mir da helfen? Das ist also auch toll. Da gebe ich dir das heute mal.
Absolut. Also das ist meine Wahrnehmung. Was denn sonst noch wichtig für Schülerinnen, Schüler, die vor der Berufswahl stehen? Damit sie sich damit mal beschäftigen, was denn so die Pflegebranche bieten kann, was denkst du ist noch wichtig für
dich? Da nicht etwas, wo einige vielleicht dumm gucken, aber ich sage, der verdient. Die Ausbildungsvergütung liegt so zwischen 12 und 1400 Euro im Monat. In welchem Ausbildungsberuf außer Gerüstbauer oder so bekomme ich so viel Ausbildungsvergütung? Und wenn ich jetzt die Löhne angucke für Fachkräfte, um die 20 Euro ist jetzt der Mindestlohn für die Pflegefachkräfte. Nagelt mich nicht auf den Cent fest. Das war vor Jahren noch ganz anders. Vor ein paar Jahren waren die noch bei 12 Euro so in vielen Bereichen tätig. Wenn man sich das hochrechnet, ist das auch vom Einkommen her nicht schlecht. Wenn ich das mit einem Verkäufer vergleiche, mit einem Bürokaufmann oder ähnlichen, verdiene ich da mehr. Natürlich habe ich auch andere Arbeitszeiten in vielen Bereichen der Pflege. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn ich Nachtdienst mache, kriege ich Zuschläge. Wenn ich Wochenend-Feiertagsdienst mache, kriege ich Zuschläge. Ich habe in der Regel, das ist jetzt ein bisschen unterschiedlich bei den einzelnen Arbeitgebern, aber in der Regel 30 Tage und mehr Urlaub. Ich kenne Klinikkette, die bis zu 42 Tagen Jahresurlaub geben, wenn man verhandelt. Ja, also das sind Möglichkeiten. Und es hat ja manchmal auch Vorteile, wenn ich in der Woche auch mal frei habe, weil ich Wochenende gearbeitet habe. Kann ich Arztbesuche machen, kann ich andere Dinge erledigen. Wenn Handwerker kommen, brauche ich nicht frei hängen, dann plane ich meinen freien Tag dafür ein. Also das sind Sachen, es ist sehr flexibel.
Absolut, absolut, absolut. Und außerdem Verdienst, hast du dann noch Punkte, wo du sagst, okay, das sollten die Schüler und so weiter unbedingt noch wissen?
Ich denke, das haben wir alles angesprochen. Die Vielseitigkeit der Ausbildung, die unterschiedlichen Arbeitsplätze, die ich durchlaufen muss in der Generalistik, die Möglichkeiten anschließend weiter mich fort- und weiterzubilden, der Verdienst, das mit der Teamarbeit, für die das mögen, mit anderen Menschen zusammen, ist das ein idealer Beruf.
Ja. Und eben die Durchlässigkeit, ne? Das ist nochmal ein großer Punkt. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt dafür entscheide, kann es sein, dass ich in 10 Jahren ja auch in Verwaltungstätigkeiten überwechseln kann, weil natürlich in den Einrichtungen auch da Möglichkeiten besteht, eben in die Pflegedienstleitung, Einrichtungsleitung etc. pp. Sozusagen mich dahin zu qualifizieren.
Den Hygiene.
Alles möglich, absolut. Und ich habe, und das finde ich auch nochmal ein Punkt, ne? Das muss man auch dazu sagen, gerade in unserer Gesellschaft. Ich habe natürlich mit der Ausbildung auch einen Zugang, wenn ich mich später irgendwie auch selbstständig machen will oder selbst ein Unternehmen gründen will, ja, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, über die Freiberuflichkeit zu gehen. Also das ist ja ein Berufszweig, der eben steuerrechtlich ja in die Freiberuflichkeit fällt. Ne? Das ist, muss man auch dazu sagen, da habe ich auch noch ein paar Vorteile, dass wenn ich später sagen möchte, ach, ich möchte einfach irgendwie mein Ding machen, auch da habe ich mit dem Beruf eine gute Grundlage, in die Freiberuflichkeit irgendwann gehen zu wollen oder zu können.
Ja, vollkommen richtig. Oma, wechsle in den Job, den ich mache. Eine Dozententätigkeit, wenn mir das Spaß macht, als freiberufliche Tätigkeit. Also ich habe es nicht einen Tag bereut, dass ich das damals, diesen Schritt gegangen
Ja, absolut. Okay, dann ziehen wir die Folge nicht unnötig in die Länge. Wenn ihr noch irgendwelche Punkte habt, wo ihr sagt, die Folge war ganz gut, aber ihr habt die Vorteile X und Y noch vergessen, dann kommentiert die super gern unterhalb des Podcastes. Und sollten da viele zusammenkommen, machen wir nochmal eine Folge mit all den Sachen, die zusammengekommen sind, um das sozusagen auch entsprechend zu kommentieren. Ansonsten, ja, sage ich, Holger, vielen Dank für deine Zeit, deine Impulse, und ich hoffe natürlich, dass einige Schülerinnen und Schüler, die jetzt gerade vor einer Berufswahl dann stehen, also noch sind sie ja im aktiven Schuljahr, klar, aber ich sag mal, man sollte ja nicht erst im April anfangen, wo ich meine Ausbildung im August beginnen möchte, sondern das läuft ja schon irgendwie auch im letzten Jahr dann irgendwo, dass man sich damit auseinandersetzt, und deswegen sind wir eigentlich nicht zu spät ran für dieses Ausbildungsjahr, sondern wir sind richtig zeitlich ran für das nächste Ausbildungsjahr. Heißt, wenn ihr das hört und sagt, oh, das war eine spannende Folge, das sollten mal Schüler, meine Kinder und so weiter hören, damit sie vielleicht eine Grundlage haben, sich das mal näher anzuschauen, dann schickt die Folge einfach als Link zu den Kindern, zu den Schülerinnen und Schülern. Und in diesem Sinne, eine schöne Woche und bis nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr heute bei Pflegedialog dabei wart. Es war uns eine Freude, gemeinsam mit euch die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Pflegebranche zu beleuchten. Wenn ihr tiefer in die Themen eintauchen möchtet, die wir heute besprochen haben, besucht uns auf Instagram oder TikTok und vernetzt euch mit uns. Werdet ein Teil unserer engagierten Community. Bis zur nächsten Folge. Bleibt neugierig, bleibt informiert und gestaltet die Pflege von morgen mit. Auf Wiederhören.